Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute gucken wir auf das, was gerade passiert zwischen Frankreich und der Türkei. Genauer zwischen Erdogan und Macron. Die beiden sind sich gerade in aufrichtiger Antipathie verbunden. Es geht um den Streit wegen des Vorwurfs der Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed. Mittlerweile gibt es deswegen in muslimischen Ländern Proteste und Erdogan sieht sich da als Wortführer, indem er dazu aufruft, französische Produkte zu boykottieren. Befeuert das Ganze also noch mal ein bisschen. Was die türkische Innenpolitik damit zu tun hat und wie Erdogan versucht, die Situation für seinen Machtausbau zu nutzen, das klären wir gleich. Ein weiteres Thema bei der Tag heute am Dienstag, den 27. Oktober, ist das Wintersemester. Das geht ja an vielen Hochschulen wieder los Anfang November. Frage ist eben nur, ja, wie geht's denn los? Also so richtig in echt mit Studis an der Uni oder dann doch mit Studis vom Laptop oder vom Handy? Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen natürlich auch die Hochschulen reagieren auf diese Situation. Wie sie unterrichten wollen, auch das gucken wir uns genauer an. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Erdogan ist wütend, empört, zornig. Er empfiehlt Macron, seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen und er ruft dazu auf, französische Waren zu boykottieren. Und Macron ist auch wütend, empört und zornig. Er will Moscheen und andere islamische Organisationen oder Einrichtungen in Frankreich strenger kontrollieren und attestiert dem Islam, er sei in der Krise. Am Ende sind das nicht mehr nur diplomatische Vergletscherungen, die wir da gerade erleben zwischen Frankreich und der Türkei. Das scheint größere Ausmaße anzunehmen. Auslöser für all das, nur noch mal zur Erinnerung, ist der mutmaßlich islamistisch motivierte Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty. Der ist gut anderthalb Wochen her. Und jetzt hören wir eben davon, dass Botschafter abgezogen oder einbestellt worden sind. Dass es Proteste gibt in islamischen oder islamisch geprägten Ländern. Es gibt Hackerangriffe auf die Unternehmensseiten in Frankreich von französischen Unternehmen. Wir wollen uns das ein bisschen genauer angucken und wir wollen vor allen Dingen versuchen zu klären, was Erdogan mit seinem Verhalten erreichen will. Und erklären kann uns das Uwe Lüb, der ist Korrespondent im ARD-Studio Istanbul. Uwe, die Proteste gegen Frankreich, welche Kreise zieht es mittlerweile?
Also ich würde zumindest mal sagen, ziemlich weite Kreise. Wir haben ja Proteste in einigen Ländern gesehen. Am Wochenende gab es schon Demonstrationen in arabischen Ländern und jetzt auch eine von der Islamischen Partei. Allerdings muss man dazu sagen, organisierte größere Demo mit einigen 10.000 in Bangladesch. Ja, und das können schon noch mehr Aktionen werden, aber auch politisch bzw. diplomatisch, muss man sagen, schaukelt sich die Geschichte weiter hoch. Iran und Pakistan etwa haben die jeweiligen französischen Botschafter einbestellt und scharfe Kritik geäußert an Frankreichs Präsident Macron und dessen Äußerungen. Da ist von einem opportunistischen Missbrauch der Meinungsfreiheit die Rede seitens des Iran. Und dann gibt es ja diesen Aufruf, französische Produkte zu boykottieren. In einigen Ländern inzwischen, das ist also nicht nur hier durch Recep Tayyip Erdogan, den türkischen Präsidenten, gestern passiert, sondern auch in anderen Ländern. Aber Erdogan, der will sich da gerne an die Spitze der Bewegung setzen und der hat ja seine Landsleute klar aufgerufen, keine französischen Produkte mehr zu kaufen.
Wenn Erdogan sich da so klar positioniert und eben auch sagt, kauf diese Produkte nicht mehr, diese französischen, was will er damit erreichen? Warum positioniert er sich jetzt ausgerechnet so?
Also nach meiner Einschätzung will er damit ablenken von sehr handfesten Problemen, die es durchaus gibt, die er bzw. die Türkei wirklich hat. Wir haben ja seit geraumer Zeit einen Verfall der Landeswährung, der türkischen Lira und gerade gestern gab es da einen neuen historischen Tiefstand. Und dieser Verfall der eigenen Währung trifft die Türken, so wie das in anderen Ländern ja auch wäre, immer da, wo es um Importe geht. Und das merken die Menschen dann ganz schnell im eigenen Geldbeutel, wenn nämlich die Dinge, die man aus dem Ausland kauft, immer teurer werden, weil die eigene Währung immer weniger wert ist. Und dazu kommt die gestiegene Arbeitslosigkeit und eine allgemeine Wirtschaftsschwäche in der Türkei, auch wenn es aus der Regierung heute erst hieß, man sei ja sozusagen wieder auf einem Wachstumspfad. Oder nehmen wir Corona. Natürlich gibt es das auch hier. Ist ein riesengroßes Problem, auch wenn es Zahlen gibt, nach denen alles gar nicht so schlimm zu sein scheint. Die Wahrheit ist aber wohl eine andere. Und dann gibt es auch noch andere andere außenpolitische Konflikte in Libyen, in Bergkarabach, wo die Türkei auf der Seite Aserbaidschans steht. All das, vor allem die innenpolitischen, sind Dinge, die an Erdogans Macht zehren. Und tatsächlich steht seine Partei, die AKP, auch in Umfragen nicht mehr so gut da, wie das früher mal war. Also greift Erdogan meines Erachtens zu einem Mittel, das man auch in anderen Ländern immer wieder beobachten konnte, nämlich abzulenken von den eigentlichen Problemen, indem man Außenpolitik macht oder polarisiert, also sich ein Thema schnappt, von dem man weiß, dass viele im Land das möglicherweise gut finden, wie Erdogan damit umgeht und wie er agiert.
Und dass viele im Land dann eben auch hinter dem Präsidenten stehen? Oder wie ist so die Reaktion darauf in der Türkei? Was hast du damit bekommen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich viele Anhänger Erdogans und die finden das sehr richtig. Ich sage es mal etwas salopp, je islamischer die Menschen sind, desto eher stehen sie auf Seiten Erdogans und finden das gut, wenn er locker gesagt so ein großes Fass aufmacht wegen der Äußerungen Macrons. Aber ganz viele Menschen im Land haben wirklich handfeste, eigene existenzielle Probleme. Die müssen zusehen, wie sie ihre Miete bezahlen können. Die müssen zusehen, woher sie was zu essen bekommen. Da ist schon eine relativ große Armut. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, das Land ist letztlich gespalten.
Was ich mich noch gefragt habe, du hast ja gerade schon gesagt, ne, also innenpolitisch in der Türkei gerade schwierig, ist auch ein Ablenkungsmanöver, um davon so ein bisschen wegzukommen. Ich habe mich trotzdem noch gefragt, ist das vielleicht auch eine Strategie, um Erdogans Streben nach einem islamischen Staat weiter voranzubringen, indem er sich jetzt ja etablieren kann oder inszenieren kann, so als Herrscher gegen den Westen?
Würde ich absolut so sehen. Ich halte aber das, was er macht, für ein doppeltes Signal, nämlich in zwei Richtungen. Zum einen ja, in Richtung Westen. Erdogan will das Signal senden, dass der wirklich mächtige, muslimisch geprägte Staat die Türkei ist und entsprechenden Einfluss hat. Zum anderen ist es aber meines Erachtens auch ein Signal an andere muslimische Länder, nämlich dass die Sittenwächter nicht nur in Islamabad in Pakistan oder im Iran, in Teheran oder Riad, Saudi-Arabien sitzen, sondern sehr wohl hier in Ankara. Denn Erdogan wäre durchaus so etwas wie ein Führer der islamischen Welt.
Ist es nicht auch so, dass da vielleicht zwei Charaktere aufeinandertreffen, die eben auch sehr impulsiv, sehr stark aufeinander reagieren? Also Erdogan haben wir auf der einen Seite, Macron auf der anderen Seite. Wem nutzt das jetzt? Also dieses Spiel immer wieder zu sagen, wir haben ein Problem mit dem Islam, das wäre jetzt ganz grob gesprochen die französische Position, und dann die Position von Erdogan, der sagt so, in allen Muslimen, vor allen Dingen auch in der Türkei, wird etwas gesehen, was nicht positiv ist. Schafft man damit nicht immer nur noch eine größere Spaltung, indem die Positionen einfach immer gegensätzlich bleiben werden?
Das würde ich, wenn ich was zu sagen hätte, sofort unterstreichen. Ja, natürlich. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg von Ländern untereinander, im Umgang untereinander, ist natürlich Diplomatie. Und das heißt erstmal miteinander reden. Und dieses Beharren auf eigenen Positionen und vermeintliche Gegner oder Gegenspieler auch noch zu verletzen und verbal anzugreifen, das führt im Zweifel natürlich zu nichts. Ich kann da wenig über Frankreichs Präsident Macron sagen, ob das nun schlau ist oder nicht. Ich glaube, es geht ihm auch gar nicht um den Islam, sondern ihm geht es um Islamismus, islamistisch verbrämte Angreifer, wie er sie ja zuletzt in Frankreich erlebt hat. Mhm. Und in der Türkei, denke ich tatsächlich, sind es die angesprochenen Dinge, die Erdogan verfolgt, von wahren Problemen, die es im Land gibt, die die Menschen haben, abzulenken und sich außenpolitisch immer stärker zu machen, vielleicht sogar stärker danach auszusehen, als er tatsächlich ist.
Jetzt hat Macron ja in seinen Reden in den letzten Jahren auch immer wieder davon gesprochen, dass man sich einen, so sagt er, das islamischen Separatismus selbst herangezüchtet hat in Frankreich und dass man eben darauf reagieren müsste. Inwiefern hat Erdogan vielleicht sogar darauf gewartet, dass er jetzt so einen Punkt hat, wo er agieren kann?
Ich glaube nicht, dass er auf so eine Gelegenheit gewartet hat. Es ist andererseits ja auch nicht das erste Mal, dass sich Erdogan so positioniert. Wenn wir zum Beispiel mal denken an die Debatte über Wahlkampfauftritte Erdogans in Deutschland, das war so vor 3 Jahren, da war Erdogan auch sehr wütend, hat Deutschland der Bundeskanzlerin damals Nazi-Methoden vorgeworfen und diesen Vergleich hat er jetzt auch wieder gewählt. Also das ist alles erstmal gar nichts Neues, was die Auseinandersetzung mit Macron anbelangt. Ich glaube nicht, dass Erdogan darauf gewartet hat, aber er nutzt die Gelegenheit, würde ich sagen. Denn das Verhältnis zwischen der Türkei und Frankreich ist ja seit Monaten angespannt. Bei etlichen Konflikten stehen beide Länder auf unterschiedlichen Seiten. Im Mittelmeer-Gasstreit in Libyen oder aktuell auch im Kaukasus.
Was ist denn deine Einschätzung, Uwe, zum Schluss nochmal? Wie wird das jetzt in den nächsten Tagen weitergehen? Meinst du, das schaukelt sich noch weiter hoch oder kriegt man es diplomatisch hin, das etwas zu befrieden?
Ich würde fast sagen, weder noch. Das sind solche Geschichten, die werden dann wahrscheinlich auslaufen. Das muss man sich tatsächlich vorstellen. Wir haben ja eingangs über Kreise gesprochen, die das zieht. Und je weiter die Kreise nach außen kommen, desto niedriger ist dann ja auch wirklich der Ausschlag, desto verschwommener und undeutlicher ist ein solcher Kreis zu sehen. Und so ungefähr stelle ich mir das auch vor, weil man wird weiterhin zusammenarbeiten müssen, Frankreich und die Türkei. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich denke nicht, dass es da zu dauerhaften Konflikten oder noch schwereren Konflikten kommt. Ich gehe auch davon aus, dass der französische Botschafter wieder zurückkommt in die Türkei. Ich glaube also tatsächlich, das wird auslaufen. Und es war wieder einer dieser Konflikte, die immer wieder aufgeworfen werden, aber letztlich nicht wirklich gelöst, nicht abgeräumt werden.
Uwe, ich danke dir fürs Erklären hier in der Tag.
Gerne.
Naomi studiert Biologie und das mit dem Semesterstart im Winter, das hatte sie sich anders vorgestellt.
Man hat sich immer so voll gefreut, ja, wenn man in der Uni ist, dann lernt man so viele Leute kennen und Marburg voll Studentenstadt und so viele junge Leute und wenn man abends einfach ausgehen möchte oder so, aber das ist jetzt halt alles einfach nicht drin. Und da das Abi ja auch schon so verlief, wir hatten keinen Abi-Streich, kein Abi-Ball, gar nichts und jetzt ist der Uni-Start schon wieder genauso blöd, das ist total schade.
Ja, vollstes Verständnis und nach wie vor ist nicht klar, wie es an den Unis weitergehen wird im Wintersemester. An den meisten Hochschulen starten die Vorlesungen und Seminare wieder am 1. November. Frage ist nur, wie dürfen, können die Studierenden im Hörsaal sitzen oder im Seminarraum, also diese sogenannte Präsenzgeschichte, oder doch alles digital oder irgendwas dazwischen? Armin Himmelrath ist Bildungsjournalist. Seine Einschätzung, Präsenzseminare wird es erstmal nicht geben. Wie wird es denn dann laufen, dieses Wintersemester, Armin?
Tja, das fragen sich wahrscheinlich im Moment ganz schön viele Leute. Also es wird natürlich ein Semester sein, was weiterhin Hochschulen auch im Ausnahmezustand zeigt. Ausnahmezustand heißt, wir werden ganz sicher nicht die Situation haben, wie wir sie noch im letzten Wintersemester hatten, mit ganz normalen Präsenzvorlesungen in den allermeisten Fällen, mit Präsenzseminaren, sondern es wird zumindest ein Hybridsemester sein. Ich würde mich mittlerweile aber auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, also wenn das Sommersemester ein digitales war, dann wird es das Wintersemester mit großer Sicherheit auch. Ich bin zwar kein Mediziner, aber die Infektionszahlen gehen gerade so rasant rauf, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Unis und Fachhochschulen sagen, wir machen jetzt so ein Semester, in dem ganz, ganz viel in Präsenz stattfindet. Ich glaube, das können die sich nicht leisten.
Sommersemester hast du gerade schon angesprochen. Das lief doch digital eigentlich ganz gut, zumindest hat die Hochschulrektorenkonferenz sich und die Unis sehr gelobt. Von daher wäre es doch eigentlich logisch, aufgrund der Neuinfektionen, der Zahlen jetzt einfach zu sagen, dann lass uns doch digital weitermachen, oder nicht?
Ja, ich glaube, sie werden gar keine große andere Wahl haben und diese Bilanz des Sommersemesters, das hast du ja gerade schon gesagt, die fällt zumindest aus Sicht der Hochschulen tatsächlich ja auch sehr gut aus. Die haben sich da sehr heftig und ausdauernd gegenseitig auf die Schultern geklopft und haben gesagt, Mensch, haben wir gut hinbekommen. Das liegt natürlich an einigen Faktoren. Also der eine ist, dass die Hochschulen im Gegensatz zu den Schulen technisch deutlich besser vorbereitet waren. Also da ist einfach die technische Ausstattung so viel besser, dass man auch viel, viel mehr aufbauen konnte als im Schulbereich. Schulbereich. Das hat das sicher begünstigt. Und dann kam natürlich dazu, dass wir den Corona-Lockdown oder die Schulschließungen ja Mitte März hatten, an den meisten Hochschulen aber erst Mitte April das Semester losging. Die hatten also auch 4 Wochen Vorlaufzeit, um das zu organisieren. Und dafür haben sie das technisch tatsächlich ganz gut hinbekommen. Allerdings haben sie sich, und das ist so meine Kritik, ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen ausgeruht auf dem, was sie da technisch geleistet haben, indem sie gesagt haben, ja, war doch super, und haben dabei ein bisschen vergessen, dass es eben mehr ist als nur einfach die technische Durchführung eines Seminars, und zwar mehr im Hinblick auf das digitale Vermitteln. Wer nur abfilmt, was er sonst im Hörsaal macht,
also
macht
die Didaktik damit noch keine ist gute, das klassischerweise.
Genau,
ne?
Also das ist noch keine gute Vorlesung dann, wenn ich nur einfach einen Film von dem drehe, was ich sonst in der Uni oder in der Fachhochschule im Seminarraum mache. Und das zweite ist natürlich der Punkt, dass auch vergessen wurde, dass die Studierenden ja mehr tun, als nur zusammen in Seminaren sitzen, sondern sie bilden sowas wie eine wissenschaftliche Gemeinschaft. Sie reden miteinander, diskutieren, suchen nach Wegen, nach Lösungen für irgendwelche Aufgaben. Und dieses Kollaborative, dieses gemeinsame an Sachen arbeiten, das ist natürlich in ganz, ganz vielen Fällen ja wirklich hinuntergefallen.
Aber hätte man sich da nicht auch ein Vorbild nehmen können an den Fernuniversitäten zum Beispiel? Also gerade was so dieses kollaborative Lernen angeht, weil die wissen doch, wie es geht.
Ja, die wissen, wie es geht, und es gibt natürlich gerade die Fernuni in Hagen wirklich jahrzehntelange Erfahrung im Unterrichten auf Distanz, und die sagen genau oder betonen auch genau diesen Punkt: Wir dürfen nicht darauf reinfallen, dass wir denken, wir schneiden einfach eine Vorlesung im Hörsaal mit, streamen die dann oder stellen die ins Netz als Film oder als Clip, und damit hat sich das und die Studis können sich das angucken. Das ist natürlich ein einfacher Weg und auch ein relativ preiswerter Weg, aber es ist kein Weg, der in der Vermittlung gut funktioniert. Und da sagt die Fernuni eben, aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung, wir müssen mehr bieten, wir müssen mehr Anreize bieten. Es muss zum Beispiel Rückkopplungsmöglichkeiten geben, auch bei Events, die online stattfinden, also Beteiligungsformen, dass man abstimmen kann, dass man so Zwischenaufgaben erledigen muss. Alles das Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Interessant, dass die Uni in Hagen übrigens jetzt gerade vor ein paar Wochen das Hagener Manifest veröffentlicht hat, in dem genau gefordert wird, diese Krise, die wir durch die Pandemie im Lernen und im Lehren haben, zu nutzen, um eine neue Form des Unterrichtens, eine neue Form der Aneignung von Wissen und von Erfahrungen und von Kompetenzen umzusetzen. Das klingt erstmal so ein bisschen verkopft, zielt aber letztlich darauf ab, dass man sagt, wir können uns eigentlich verabschieden von dieser alten Form. Einer steht vorne und erzählt und die anderen sitzen alle davor und hören zu, rezipieren und lernen, sondern wir müssen wirklich radikal eine neue Didaktik umsetzen, damit wir eben auch für das Lernen der Zukunft im Grunde gerüstet sind. Und was da so durchklingt, da steht im Hagener Manifest nicht drin, aber was so durchklingt ist, dass sie sagen, also eine Rückkehr zu dem, wie das mal war, vor März 2020, bevor Corona kam und die Pandemie, eine Rückkehr wird es in dieser Form nicht mehr geben. Wir brauchen neue Formen des Unterrichts.
Du hast eben schon eingeschätzt, Armin, also du bist kein Mediziner, hast du gesagt, aber du glaubst eben, dass es im Wintersemester so laufen wird, dass das keine Präsenzveranstaltungen werden, dass es eben bei der digitalen Art und Weise dieses Wintersemester zu bestreiten bleiben wird. Was sagen denn eigentlich die Studierendenvertretungen dazu? Also sind die damit einverstanden? Ist denen das lieber? Gibt es da doch auch eher den Wunsch zu sagen, aber wir möchten einfach auch mal wieder unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen sehen?
Den Wunsch gibt's ganz bestimmt und den kann man auch überall durchhören, wenn man sich so mal ein bisschen mit Studierendenvertretungen zum Beispiel unterhält. Die versuchen ja gerade jetzt auch zum Start des Semesters auch Erstis, also denen, die gerade ihr Studium frisch aufgenommen haben, sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, weil sie eben wissen, dass das für ein Studium enorm wichtig ist. Und wenn Leute zum Beispiel sich überlegen, dass sie nicht in die Städte ziehen, in denen sie jetzt studieren werden, weil sie gar nicht wissen, wann es da eigentlich in Präsenz wieder weitergeht an der Hochschule, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Nachteil, wenn man Menschen kennenlernen möchte, wenn man genau dieses Gemeinschaftserlebnis von Studienbeginn auch haben möchte. Und was die Studierendenvertretungen eben versuchen, ist zum Beispiel mit virtuellen Campus-Rallyes dagegen zu steuern. Ich habe in Düsseldorf gehört, die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler da, die Fachschaft, machen einen Trinkhallen-Crawl und Pub-Crawl, aber organisieren dafür immer nur kleine Gruppen, also maximal 10 Studierende, die da zusammen dann losziehen. Berlin. Das sind so die Wege, wo die eben versuchen, andere Formen auch des Miteinanders zu gestalten, sehr stark über soziale Vernetzung. Und da haben die Studierenden natürlich auch, oder Studienanfängerinnen und Anfänger haben natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil sie gegenüber den Dozentinnen und Dozenten meistens ja doch ein bisschen agiler in dieser digitalen Welt unterwegs sind und es dann eben auch schaffen, offenbar diese kleinen Gruppen zu bilden, sich gegenseitig trotzdem kennenzulernen. Aber es ist natürlich ein Studienanfang, der ganz anders aussieht, als du und ich das noch erlebt haben.
Ja, zum einen das. Und was natürlich auch zur Wahrheit gehört, ist die Sache mit dem Geld. Ne? Also durch Corona, das wissen wir alle, Studis haben Nebenjobs, sie kellnern oder wo auch immer sie arbeiten. Und Corona-bedingt ist ja da auch wahnsinnig viel weggefallen. Wie ist denn überhaupt die finanzielle Lage der Studierenden? Kann man da mal kannst du einen groben Überblick geben?
Also sie ist kritisch, ich glaube, das kann man schon sagen, wenn wir einfach davon ausgehen, dass so 75-80% der Studierenden, je nach Umfrage, neben dem Studium noch einer bezahlten Tätigkeit nachgehen und viele von den Studierenden auch sagen, ja, ich muss das auch machen, damit ich mir mein Studium überhaupt leisten kann. Und wenn wir dann sehen, wie viele von diesen Nebenjobs tatsächlich in der Krise mit als erstes erstmal weggefallen sind, temporär oder auch dauerhaft, also sei es in Kneipen, das ist so der Klassiker, sei es zum Beispiel auch, bei Veranstaltungen, bei Messen, im Verkauf, all diese Punkte zählen ja an der Stelle. Dann gibt es Schätzungen, die sagen, bis zu ein Drittel der Studierenden haben im Moment massive Probleme bei der Finanzierung, die so weit gehen, dass Leute über einen Studienabbruch nachdenken oder dass sie ihre Wohnungen aufgeben, vielleicht bei ihren Eltern wieder einziehen. Alles das ganz sicher nicht das, was man so am Anfang eines Studiums mal geplant hatte. Und es gab so aus der Politik, ich muss sagen, so ein paar zaghafte Versuche in diese Richtung zu gehen. Also die Bundesregierung hat zwei Programme aufgelegt. Das eine war ein Nothilfefonds mit 100 Millionen Euro bestückt. Ja. Da sind 60 Millionen etwas drüber von abgerufen worden. Der endete allerdings im September und das ist ein bisschen fatal, weil gerade als der Nothilfefonds dann endete, gingen die Infektionszahlen wieder hoch und es wird wahrscheinlich jetzt eher schwieriger für die Studierenden Jobs zu finden. Zweite große Topf waren Studienkredite, zusätzliche, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau vergeben wurden. Die Bundesministerin Anja Karliczek, die Bildungsministerin, hat das mal beworben als zinsfreie Kredite. Da hat sie ein bisschen zu sehr auf die Pauke geschlagen. Zinsfrei sind die nicht, nur für ein erstes Jahr sind sie zinsfrei und danach sind dann Zinsen fällig von über 4% im Moment. Das ist auch deutlich mehr, als der normale Geldmarkt so verlangt. Also das sind tatsächlich eher schwierige Punkte, aber der Bedarf ist riesengroß. Man sieht das daran, dass Studierende etwa eine knappe Milliarde Euro an solchen Krediten aufgenommen haben, obwohl Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer davor sehr stark gewarnt haben.
Das heißt, das sind Maßnahmen oder finanzielle Unterstützung, die den Studierenden dann auch tatsächlich helfen? Oder wenn du jetzt die Kredite ansprichst, bringt man sich damit mal mittelfristig gedacht dann noch mehr in Schwierigkeiten?
Naja, das hängt so ein bisschen natürlich von der eigenen Situation ab, von dem, was man hinterher als Job findet, von dem natürlich auch, wie es mit der Krise weitergeht. Aber wenn ich mir überlege, ich nehme mir da 500 oder 600 Euro im Monat als Kredit auf und das möglicherweise über einen langen Zeitraum, vielleicht nicht nur ein Jahr, sondern zwei, da kommen natürlich schon Summen zusammen. Also günstiger ist es immer und auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, BAföG zu beantragen und zu beziehen, weil da die Hälfte der Zahlungen ein Zuschuss ist und der Rest wird auch noch wirklich sozialverträglich hinterher wieder zurückgezahlt. Und deshalb ist zum Beispiel das Deutsche Studentenwerk ganz stark davon beseelt, besessen, kann man fast sagen, dass sie immer wieder sagen, Mensch Leute, geht zu eurer BAföG-Beratung, geht zum BAföG-Amt und lasst euch beraten, ob ihr nicht doch was bekommt. Das ist auf jeden Fall günstiger, als wenn ihr einen solchen Studienkredit beantragt.
Nochmal kurz auf diesen Nothilfefonds, den es ja gab vom Bildungsministerium, hast du gerade gesagt, im September ausgelaufen. Kann man da denn eigentlich sagen, wie erfolgreich das eigentlich war oder inwiefern das wirklich was gebracht hat? Weil es ja nicht alles abgerufen worden, was abgerufen hätte werden können.
Genau, also der war auch relativ kompliziert gestrickt, sag ich mal. Der lief ja dann ab Juni für 4 Monate und es war so, dass an dieser Stelle die Studierenden, wenn sie eben Geld haben wollten, das nachweisen mussten, dass der Bedarf da ist und dass eine Corona-krisenbedingte Situation auch da ist. Und das ist natürlich, wenn man das jeden Monat neu beantragen muss, wenn man da irgendwas zwischen 100 und 500 Euro kriegt, sehr kleinteilig, sehr aufwendig. Und von daher ist auch auch verständlich, dass vielleicht das, ja, sagen wir mal, die Begeisterung für die Nutzung dieses Fonds, obwohl das Geld geschenkt war, nicht besonders groß war. Es war dann letztlich so, dass wohl 130.000, 140.000 Studierende etwa zugegriffen haben auf diese Möglichkeiten und sich da Geld eben geholt haben. Aber es wurden mit längerer Laufzeit dann immer weniger, weil das Verfahren eben wahnsinnig kompliziert und aufwendig war.
Und der ist jetzt ausgelaufen, dieser Nothilfefonds, und der wird auch nicht wieder aufgelegt.
Genau. So ist im Moment die Ansage. Anja Karliczek hat gesagt, als sie den beendet hat, naja, wenn Bedarf ist, gehen wir da wieder rein. Aber bisher, also Stand heute, 27.10., gibt es diese Signale aus dem Bundesbildungsministerium nicht, dass der wieder starten soll oder dass da möglicherweise nochmal eine neue Runde kommt.
Ich drücke alle verfügbaren Daumen. Ich habe extra nochmal nachgezählt, es sind zwei, aber die drücke ich feste für alle StudentInnen, die dieses Wintersemester dann noch vor sich haben. Das war der Tag schon wieder für heute. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Feedback, auch Kritik an dertag@deutschlandfunk.de, und wir hören uns gerne morgen wieder. Ich freue mich schon wieder drauf. Danke fürs dabei gewesen sein. Mein Name ist Sonja Meschkat.